Jeremia ist ein Prophetenbuch über gesellschaftliche Katastrophe. In der Form, in der wir das Buch haben, ist die Katastrophe aber schon ein abgeschlossenes Ereignis. Sie dauert nicht mehr an, aber die Wunden sind frisch und die Gefühle sind roh. Von 587 bis 586 vor Christus haben die Babylonier das Land Juda, also das Königreich, erobert. Sie haben Jerusalem zerstört und auf jeden Fall die gebildete Schicht, wahrscheinlich noch mehr Menschen, nach Babylon zwangsumsiedelt. Und die Menschen, die dieses Buch geschrieben haben, die wissen noch nicht, ob das jemals wieder gut gemacht werden kann, ob ihr Volk überhaupt eine Zukunft hat. Und sie fragen sich, und das Buch fragt sich, wäre die Katastrophe zu verhindern gewesen? Warum wurde es nicht verhindert? Und was sagt das über Gott aus? Und die Haltung, die durch diesen Propheten Jeremia personifiziert wird, ist eine Haltung der bitteren Kritik. Das Gesellschaftsmodell vom judäischen Königreich ist gescheitert. Die Institutionen sind gescheitert. Und Jeremia ist traurig und er ist wütend. Sehenden Auges ist sein Land in ein Desaster spaziert. Und unhöflicherweise hat es Yahweh unterlassen, den Superman zu geben und kurz vor dem Abspann alles zum Guten zu wenden. Manchmal muss man wirklich Steine umwälzen, um einen Bibeltext mit der Gegenwart zu verbinden. Aber manchmal springt ein prophetisches Wort in unsere Zeit ganz von sich alleine wie ein Lichtbogen zwischen Stromleitungen. Und so ein bisschen geht es mir mit dem Wort, das Gott zu Jeremia sagte über die große Dürre. Und beim Lesen und beim Hören fühle ich die Hitze der Dürre und die Trockenheit, weil wir ja auch in der großen Dürre leben. In wie viele Katastrophen läuft meine Gesellschaft gerade sehenden Auges? Und diese Gefühlslage der Verzweiflung, die ist so spürbar. Es ist ja nicht nur die trockenen Brunnen oder der ausbleibende Regen oder die kahlen Höhen, wo kein Gras wächst. Das Jeremia-Bild zeichnet auch das Scheitern und die Scham der Menschen, die diese Katastrophe durchmachen. Die Trockenheit, ja, das ist das eine Desaster. Das zweite ist aber die menschliche Reaktion darauf. Und so gesehen ist Jeremia 14 ein Text über die Gegenwart, wie es ein biblischer, prophetischer Text nur sein kann. Es ist ein Text über eine Gegenwart, in der manch ein Desaster von innen und von außen droht, manch ein Desaster schon eingetreten ist und über eine Katastrophenlage, die darüber hinaus die zum Himmel schreiende Frage provoziert, warum tut keiner was dagegen? Die große Dürre, die ist ja schon Angriffskrieg und Klimakrise und Neofaschismus und Vermehrung der Milliardäre, aber sie ist ja auch unser Ausweichen. Unsere verhüllten Häupter, unsere abgewandten Blicke, unsere kleinmutige Antworten auf diese Dinge. Und ich lese hier über die verhüllten Häupter. Ich höre die Hilferufe bei Jeremia nach einem Gott, der eingreifen sollte. Und ich erkenne mich selbst. Ich fühle mich wie einer, der in der großen Dürre der Gegenwart steht und denkt, und auch manchmal schreit, es ist doch offensichtlich, was wir tun müssen. Warum tun wir es nicht? Und mein ganzes erwachsenes Leben höre ich immer wieder, warum das nicht geht. Warum wir die großen Probleme, die drohenden und die eingetretenen Katastrophen unserer Zeit nicht wirklich anpacken können. Seit ich politisch hören und denken kann, erzählt man mir, du Einzelmensch bist mit deinem Kleinwagen an der Klimakrise schuld. Wir können es nicht riskieren, die Ukraine wirksam zu schützen. Ein Verbot würde die Rechtsextremen nur stärken. Es gibt einfach nicht genug Geld für einen gerechten Sozialstaat. Und das sind alles Lügen. Das sind alles Feigheiten, verkleidet als Naturgesetze. Und die große Dürre ist auch, wir wissen das alle in unseren Herzen, die Entscheidungsträger erst recht. Und dieses angefangene Ja, dieses bisher kurze Ja, obwohl es sich nicht anfühlt, dieses Jahr, das uns bisher keine Pause von der Dringlichkeit einer sich zerfasernden Welt und Weltordnung gewährt hat, dieses Jahr zeigt uns in wenigen Wochen, wie es klingt, wenn unsere Sünden uns verklagen, wie es bei Jeremia steht. Wenn wir nicht nur den ausbleibenden Regen erleiden müssen, sondern unsere beschämende kollektive Unfähigkeit, das Problem beim Namen zu nennen, oder etwas dagegen zu unternehmen. Und nun, werte Sonntagsgemeinde des Berliner Doms, es würde vielleicht unerwartet kommen, wenn ich hier stünde und euch sagte, ich bin inmitten der großen Dürre, absolut hoffnungsvoll und guter Dinge. Aber es ist die Wahrheit. Auch Jeremia hat in diesem Kapitel, in diesem kleinen Text, in seinem großen Prophetenbuch, seinen ansonsten kräftigen Klagemodus eigentlich verlassen. Sein Katastrophenbild ist schonungslos, aber das Katastrophenbild ist nicht seine Pointe. Der Prophet, der sonst Sturm läuft gegen die Trägheit seines Volkes und dessen Institutionen, tritt hier als Fürsprecher, als Fürbittender auf gegenüber einem Gott, den er, die Bilder gefallen mir sehr gut, so ein bisschen als verwirrter Tourist oder fauler Superheld sieht. Ihr habt Vers 8 vor euch in einem Heftchen. In der Luther-Übersetzung steht, du bist der Trost Israels. Aber besser wäre eigentlich, du bist die Hoffnung oder die Quelle. Das Wort Mikwe, was da steht im Original, das kann beides bedeuten. Und bei diesem Gott ist die Quelle der Rettung aus der Krise. Die Quelle aber, aus Jeremias Sicht, ist nur noch nicht aktiviert. Und ich würde ihm zustimmen, dass Gottes Hoffnung die Hoffnung ist auf einem Ausweg aus der Dürre. Aber Jeremias Hilferuf ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Warten. Meine Auffassung von Gottes Hoffnung ist anders. Hoffnung ist kein frommes Warten darauf, dass Gott die Welt repariert. Sorry, Jeremia. Aber Hoffnung ist auch nicht Ausharren in der verlorenen Welt, bis wir alle sterben und im Paradies landen. Sorry, Paulus. Mein Bild von der Welt, wie ich es vorhin skizziert habe, war vielleicht ein bisschen unvollständig. Denn jedes düstere Weltbild, ob vom Propheten oder vom Pfarrer skizziert, ist unvollständig, wenn nicht dazu gehört, dass die Welt noch nicht vollständig und noch nicht fertig ist. Die Welt ist doch etwas, was noch wird. Und die Geschichte, auch unsere Geschichte als Gesellschaft, als Volk, als Land, wird noch fortgeschrieben. Mein christlicher Glaube hat schon eine Antwort darauf, auf Jeremias Frage an Gott, wo er denn bleibe und was er tue. Wissen Sie, ich bin normalerweise zu reformiert für sowas, aber ich freue mich, dass ausgerechnet heute Weihnachten noch dasteht. Eine Krippe und ein Baum als Sinnbild für ein historisches Ereignis. Dass das Wort Gottes in Menschenform in die Welt kommt und uns das Schönste und gerechtester aller Welten zeigt und sagt, folgt mir dahin. Das heißt, wie es uns geht, wohin wir uns sehenden Auges laufen, ist ein offener Prozess mit offenem Ausgang. Die Katastrophen, um die große Jeremia-Frage zu antworten, die Katastrophen können verhindert und beendet werden. Und jeden Tag in dieser Stadt und in diesem Land und auf diesem Planeten werden die Katastrophen der Dürre und des Kleinmutes bekämpft von Menschen, die die schöne und gerechte Welt vor Augen haben und dahin handeln. Und indem sie das tun, schöpfen sie die Welt mit, wie Gott uns dazu gekrönt hat. Leute, in dieser großen Dürre sehnen wir uns alle nach einer Welt, die nicht von Herrschaft und Verzweiflung bestimmt ist. Und die Hitze dieser Sehnsucht, die kommt auch von dem Bild der besseren Welt, die wir als Christen haben. Von unserem vorausschauenden Bewusstsein dafür, wie schön es sein könnte, wie schön es sein wird, wenn sein Reich kommt. Ich bin mir absolut sicher, dass es nach der großen Katastrophe des 6. Jahrhunderts vor Christus Menschen gab, die in den Trümmern von Jerusalem standen und fest entschlossen waren, eine bessere Welt zu bauen. Einen Hauch von diesem Gefühl kennen wir Deutschen aus der eigenen neueren Geschichte. Und wir, die wir an Auferstehung glauben, wissen, dass kein Unrecht das letzte Wort haben muss. Dass wir die Dürre beenden müssen und können, anstatt daraus zu flüchten. Und es sind Taten der Gnade und der Nächstenliebe, die Widerstand leisten gegen Herrschaft und gegen Verzweiflung, auch in unseren eigenen Herzen. Wir wissen doch, was gut ist. Und jeder dieser noch so kleinen Widerstandstaten der Gnade und Nächstenliebe gegen die Dürre, das sind kleine Apokalypsen. Apokalypse heißt ja Offenbarung. Das sind kleine Apokalypsen, kleine Offenbarungen der kommenden Welt. Ein Funken Gottesreich, das wieder in die Geschichte einbricht. Die Geschichte, die noch andauert, die noch offen ist. Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen und wir schöpfen noch mit. Amen.